Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicherheit. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute sprechen wir über Einbruchmeldeanlagen. Und mit wir meine ich Timo Manges und mich. Timo ist Betriebsleiter bei ASL Ademco und seit 11 Jahren, kann man sagen, mein Ansprechpartner für Einbruchmeldeanlagen und speziell Satel-Produkte. Hallo Timo, vielen Dank, dass du da bist. Es freut mich, weil wir haben uns tatsächlich, ist mir aufgefallen, relativ selten gesehen dafür, dass wir euch schon so lange Kontakt haben, aber sehr viel telefoniert. Und ich freue mich, dass du jetzt auch im Podcast dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung. Stimmt, persönlich haben wir gar nicht so viel miteinander, aber eben am Telefon hier und da mal eine Schulung und solche Geschichten haben wir miteinander schon gemacht. Also ganz unbekannt sind wir nicht, dass ich da habe. Ja, das freut mich, dass du an mich gedacht hast hier bei der Einladung zu dem Podcast und ich freue mich mitzumachen. Ja.
Sehr gerne. Magst du dich und oder ASL Ademco mal kurz in eigenen Worten vorstellen? Ich glaube, das ist immer zielführender, als wenn das jemand Externes macht.
Ja, gerne. Also mein Name ist Timo Manges. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Betriebsleiter bei ASL Ademco. Wir sind Sicherheitsgroßhandel, also Großhandel für Sicherheitstechnik, sprich Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, eben Alarmanlagen, alles, was da drumherum mit dazugehört, herstellerunabhängig. Das heißt, wir sind nicht fixiert auf einen Hersteller oder eine Herstellergruppe, sondern im Prinzip frei in der Wahl unserer Produkte, die wir da anbieten. Und wir beliefern ausschließlich Fachleute, also sprich Elektriker, Errichter, alle die, die professionell mit Sicherheitstechnik zu tun haben, also kein Endkundengeschäft oder sowas, sondern eben reiner Großhandel mit Planung, mit Projektierung, mit Vorrichten von Sachen, supportorientiert, also so, dass wir auch unterstützen da im Nachgang, also keine reinen Kistenschieber, sondern mit dem Ganzen drumherum, Vorrichten von Systemen und so weiter und so fort. Ich selbst, ich bin von Hause aus erstmal Elektroniker, habe dann einige Sachen in meiner Laufbahn hinter mich gebracht. Also ich habe eine Schlosserausbildung, ich habe eine Elektronikerausbildung, Funkgeräte, Elektriker bei der Bundeswehr gemacht. Ich habe Videosysteme, also Videoschnittsysteme und Studio-Equipment gebaut weltweit. Und irgendwann war das weltweit mir dann ein bisschen zu aufwendig.
Zu weit.
Und habe dann so aus diesen ganzen Welten irgendwie mich da zusammengefunden für die Sicherheitstechnik, weil da alles irgendwie auch ein bisschen eine Rolle mit drin spielt. Und fühle mich hier sauwohl, mache das Ganze seit, muss gerade überlegen, ja, seit fast 20 Jahren und angefangen im Support als kleiner Techniker und irgendwie muss ich wohl einiges richtig gemacht haben, dass ich jetzt als Betriebsleiter hier sitzen darf und den anderen mein Wissen weitergebe und versuche, das Ganze möglichst gut zu machen.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen, also zumindest den Teil, dass du das sehr gut machst und dass ihr auch schon ein und dass ihr auch nicht nur, wie du gesagt hast, ein Kistenschieber seid, sondern da auch wirklich sehr guten Support leistet für eure Produkte. Da habt ihr eure Techniker, die sich mit auskennen. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ist auch immer interessant, mal den ein oder anderen neuen Impuls zu bekommen. Ihr habt ja da viel Erfahrung aus der ganzen Welt von sehr vielen Errichtern. Jeder hat andere Ideen und es läuft alles bei euch zusammen. Da ist es immer sehr spannend, sich mal einen anderen Eindruck zu holen. Gut, heute soll es, wie schon angekündigt, ein bisschen mehr über die oder zum Thema Einbruchmeldeanlagen gehen. Da habt ihr hauptsächlich die Satel-Produkte schon seit mindestens 11 Jahren, deutlich länger wahrscheinlich schon, im Sortiment. Und da wollte ich grundsätzlich mal von dir hören, was ist so eure Erfahrung damit, beziehungsweise warum nutzt ihr gerade oder vertreibt ihr gerade dieses Produkt schon so lange, so intensiv? Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, wart ihr auch die Ersten in Deutschland, die das vertrieben haben, richtig?
Genau, ja. Also wir machen das auch seit 20 Jahren. Das hat angefangen, unabhängig davon, dass ich in der Firma ASL dazugekommen bin. Aber das hat zeitlich, hat sich das genau überschnitten. Wir sind die Ersten in Deutschland gewesen, außer Satel selbst. Satel hatte eine Niederlassung in Deutschland und hat versucht, die Produkte hier zu verkaufen. Zu Satel sollte man vielleicht sagen, es ist ein polnischer Hersteller, sitzt also in Europa und macht eigene Alarmsysteme, kauft also da praktisch nichts zu. Sie machen das Platinenlayout, die Firmware, die Software, die Gehäuse, alles wird bei ihnen selbst hergestellt. Und was ich dann schon als einen der Vorteile sehe, es ist einfach für den europäischen Markt gemacht, aus Europa. Das heißt, wir haben hier im Prinzip die Anforderungen, die wir hier auch tatsächlich brauchen für Sicherheitssysteme. Es ist schon ein Unterschied, ob man einen amerikanischen Hersteller, einen chinesischen Hersteller oder was auch immer verwendet und den hier in Deutschland nimmt. Das geht natürlich, keine Frage. Aber für den europäischen Markt, wo doch viele Besonderheiten, gerade der deutsche Markt ist da sehr speziell, kommen wir vielleicht später noch zu, das passt einfach. Also es ist, man nimmt die Sachen, man installiert die, man arbeitet damit und merkt einfach, jo, da ist jemand, der hat sich Gedanken gemacht, die wissen, was sie da machen und warum sie das machen. Und das macht einfach Spaß. Und dieses Portfolio, was Satel da hat, das denke ich auch, das ist nicht allumfassend. Es gibt immer irgendwelche Sonderlösungen, die da nicht im Bereich drin sind. Da kommen wir jetzt eigentlich schon zum zweiten großen Plus von Satel. Sie sind ziemlich systemoffen. Das heißt, es gibt dort keine Busmelder oder irgendetwas, die zwingend vorgeben, dass man nur deren Melder in den Alarmanlagen verwenden kann. Sondern man kann genauso von irgendeinem anderen Hersteller, sei es Optex oder Telenot oder sonst irgendetwas, die kann man genauso anbinden, auch in einem Bussystem. Das nächste sind die offenen IP-Schnittstellen. Egal was es ist, also Satel sagt immer, wir sind integrativ, also wir können von vielen anderen Herstellern Sachen in unsere Systeme integrieren und genauso können Satel-Produkte in anderen Systemen eingesetzt werden. Also es gibt ganz viele Errichter, die nur bestimmte Produkte von uns nehmen, von mir aus Wählgeräte oder solche Sachen, weil sie einfach, sie sind gut, sie sind günstig, sie sind vernünftig und wenn ein anderer Hersteller, selbst von den Großen, irgendein Produkt nicht hat, kann man fast immer irgendetwas von Satel einsetzen, dann auch in einem Fremdsystem. Und das ist ein Riesenvorteil, den viele andere eben nicht machen, die sich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen krampfhaft, aber einfach aus wirtschaftlichen Interessen versuchen, ihr System zusammenzuhalten und möglichst ein geschlossenes System zu haben. Und da geht Satel einen komplett anderen Weg als einer der ganz, ganz wenigen. Und das finde ich ein dickes Plus mit in dieser Denkweise von der Firma. Ja, und das sind schon mal zwei Punkte, die sind nicht zu vernachlässigen, ja.
Das stimmt tatsächlich, ne? Du hast auch die Möglichkeit, dadurch sehr gut alte Systeme einfach zu modernisieren. Egal, ob es jetzt noch Magnetkontakte sind, die in Fenstern eingebaut sind oder Bewegungsmelder, die vielleicht irgendwo hängen und mal optisch auch für diesen Bereich ausgesucht wurden oder die einfach noch funktionieren, dann muss das nicht ausgetauscht werden. Es kann das Kabelnetz bestehen bleiben. In der Regel, gut, muss man vielleicht die Widerstände, ohne da jetzt ein bisschen zu technisch zu werden, aber man muss vielleicht ein paar Kleinigkeiten an den Verteilern ändern. Aber grundsätzlich kann ein Großteil bestehen bleiben und das ist tatsächlich ein großer Vorteil, sowohl für den Kunden als auch für Errichter, um einfach den Aufwand gering zu halten bei einer Modernisierung. Oder wie du sagst, wenn ich jetzt andere Melder brauche, speziellere, kann ich die mit anbinden ohne großen Aufwand. Ja?
Richtig, ja. Es ist bei verdrahteten Sachen ist es so, dass dort zum Beispiel auch die Widerstandswerte können eingestellt werden. Das ist auch wieder flexibel. Ich kann einfach einen amerikanischen oder deutschen Hersteller nehme, der eigentlich mit ganz anderen Widerstandswerten arbeitet. Oder ich habe ein Bestandssystem. Jemand, der ein bisschen in der Thematik drinsteckt, weiß, was das für eine Heidenarbeit ist, in einem alten Blockschloss irgendwo Widerstände auszuloten, neu zu machen und so weiter. Dann stellt man hier einfach einen anderen Widerstandswert ein und kann den einfach weiterverwenden. Andere Sachen sind bei Funk das Gleiche. Es gibt Hersteller, die haben irgendwelche Funkmelder zum Beispiel nicht. Jetzt habe ich ein altes, verdrahtetes Bestandssystem, da gibt es einfach keine Funkkomponenten. Ich brauche ein paar Funkrauchmelder. Dann kann ich mit unserer Funkbrücke dort einfach an ein Bestandssystem drangehen und deren Funkrauchmelder oder Bewegungsmelder oder was es auch immer ist, dort genauso anbinden. Und das ist einfach ja, ich finde fast ein Novum. Also in der Form kenne ich es von sonst eigentlich keiner anderen Firma.
Ja, ich fällt mir jetzt auch so spontan
Ja, das eine oder
keine.
andere gibt schon auch von anderen, aber in dieser Fülle, in dieser ich sage mal einfach Tight der Offenheit. Ne? Ist klar, ist immer noch ein Sicherheitssystem, was von außen ja möglichst unantastbar sein soll. Aber trotzdem eine Anbindung an andere Systeme, an bestehende Systeme oder an andere Komponenten, die wieder möglichst sicher sein soll, ne? Das klappt einfach. Es ist einfach, es macht Spaß, damit zu arbeiten.
Es ist ja auch immer ein bisschen davon abhängig, wie es denn geplant und auch umgesetzt wird. Ich kann natürlich auch ein KNX-System mit anbinden. Also es gibt ein KNX-Modul. Wenn ich dann wiederum aber seitens des KNXs einen Zugang zur Anlage gebe, um scharf unscharf zu schalten oder Alarme zu löschen, dann ist das natürlich kein Sicherheitsfehler der Anlage, sondern einfach schlecht geplant und noch schlechter umgesetzt. Aber es gibt halt eben die Möglichkeit, die Fensterkontakte, Bewegungsmelder, alles, was irgendwie an der Anlage angeschlossen ist, nochmal in ein anderes System zu übergeben, um ja einfach das auch mitnutzen zu können. Gerade bei einem KNX-System ist es natürlich sinnvoll, wenn man den Zustand über die Fenster entsprechend mit im System einspielen kann.
Ist richtig, bei KNX ist es so, da sind wir einer der wenigen, die wirklich ein bidirektionales KNX oder eine bidirektionale KNX-Brücke haben. Man kann also im Prinzip alles auf den Bus schreiben oder kann alles aus dem Bus auslesen und weiterverwenden. Und dann ist dann die Aufgabe einfach vom Errichter. Das ist dann einfach das Fachwissen, was man haben muss und die Bestimmungen, die man beherzigen sollte, das richtig rumzumachen. Ich kann natürlich in einem KNX-System sagen, ich nehme die ganzen Fensterkontakte, setze die auf das KNX-System um und gebe die Informationen weiter an die Alarmanlage. Ich sage jetzt mal einfach platt Alarmanlage, wir reden ja eigentlich von Sicherheitssystemen oder was auch immer. Alarmanlage, denke ich, das ist ein gängiger Begriff. Wenn ich das so mache, ist das KNX-System als solches angreifbar. Es ist eben kein Sicherheitssystem, sei es vom Bus, sei es von den Übertragungen von A nach B, sei es von den Sicherheitskriterien her. Es ist nicht schlecht, keine Frage, aber es ist eben kein Sicherheitssystem. Mache ich es umgekehrt und setze die Kontakte auf die Alarmanlage um und gebe die Informationen weiter an das KNX-System, hat der Kunde in seiner Bedienung die gleichen Funktionen, das gleiche Handling wie andersrum auch, aber es ist sicher, weil die Magnetkontakte am Fenster sofort mit dem Sicherheitssystem kommunizieren. Und da haben wir die Überwachung drin, wir haben die Laufzeitüberprüfung und, was da alles mit dazugehört. Und damit ist das System sicher. Gleicher Aufbau, nur eine andersrum geartete Vorgehensweise. Das eine ist sicher, das andere ist okay, aber eben nicht sicher.
Das eine ist bequem und das andere ist sicher, ne? So kann man es ja quasi ein
Es
bisschen.
ist der gleiche Aufwand, ja. Nein, aber ich will einfach rausstellen, die Rolle von dem Errichter, also jemand, der Ahnung hat, von diesen Systemen, von den ganzen Gegebenheiten, der ist einfach wichtig dabei. Es ist ja immer wieder, dass auch Privatleute sich selbst was installieren möchten oder irgendwo bei, weiß ich nicht wo, ein Sicherheitssystem kaufen und denken, das kriege ich schon hin, so wild ist das, finde ich, ein paar Kontakte da dran und so weiter. Und das sind dann oft nur Kleinigkeiten, die es aber eben ausmachen, nicht nur, ob es funktioniert oder nicht, sondern auch, ob es richtig funktioniert oder eben im Zweifelsfall ein Problem hat. Ja? Also da sind einfach Sachen, wo man sich wirklich mit der Technik als solche befassen muss und auch wissen, was man da macht und warum man das macht. Ne?
Wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, dann nehmen wir gerade den Abzweig nochmal. Was ist denn so der größte Unterschied jetzt von der Alarm- oder von professionellen Alarmanlagen zu ja, ich sag mal, diesen Baumarkt. Anlagen, die es da doch auch immer wieder zu kaufen gibt, ob man die jetzt online bestellt oder eben ja in Baumärkten, die kosten ja einen Bruchteil oft und auf den ersten Blick für den Endanwender sieht man jetzt keinen großen Unterschied. Aber was würdest du sagen, ist dann da so das Hauptthema?
Das, was der Kunde als erstes sieht, ist natürlich der Preis. Ich habe ein Sicherheitssystem, das kostet, ich sage mal einfach 500 Euro, und ich habe ein Sicherheitssystem, das kostet 2000 Euro. Macht erstmal auf den ersten Blick das Gleiche. Dann kommt eben, das eine ist eher aus dem Smart Home Bereich, das heißt, es schaltet irgendwas, es soll dort einen Zustand auswerten, soll irgendwas schalten, soll von mir aus auch in der Handy-App Bescheid geben und solche Geschichten. Entschuldigung. Ein Sicherheitssystem ist von Grund auf und von allem her erstmal auf Sicherheit getrimmt. Das fängt damit an, wie ich Benutzer, Handsender, Chips oder sonst irgendetwas vergebe über den Zugriff, was darf der Errichter, was darf der Kunde machen, was darf ein ganz normaler Benutzer machen, hin zu der Handhabung von irgendwelchen Meldern, die auch einfach wieder anders agieren. Ein Bewegungsmelder aus dem Baumarkt hat eine ganz andere Ansprechcharakteristik, in der Regel eine andere Ansprechcharakteristik, wie ein Melder aus dem Sicherheitsbereich. Die arbeiten erstmal augenscheinlich ähnlich, aber sie verhalten sich komplett anders. Sie werden anders geprüft. Wir haben bei uns die Meldertypen, die wir haben. Wir versuchen natürlich auch immer, die auszureizen, zu gucken, wie weit kann man da gehen? Wie kann man dort die, ja, wie sagen wir, die Melder kompromittieren, also die Melder sabotieren, außer Gefecht setzen? Wie kann ein Angreifer, ein Einbrecher, ein was auch immer, ein böser Bube diese Melder außer Gefecht setzen, ohne dass man es merkt oder so, dass er eben doch einbrechen kann und die Alarmanlage nicht ihren Sinn und Zweck. Und da merken wir also, es sind Riesenunterschiede einfach von den Bauteilen, angefangen vom Bedienteil über die zentralen Platine selbst, über die Melder und auch die alles das, was dort im Handling ist. Also es ist einfach ein anderes, ja, Qualitäts-, Sicherheitsanspruch und Denken in den Bauteilen. Das heißt nicht, dass die aus dem Baumarkt nicht funktionieren. In irgendeiner Form funktionieren die ja auch. Das heißt, vielleicht ist der Kunde auch damit zufrieden. Dann ist das okay, wenn das Ding seinen Job tut, so dass der Kunde zufrieden ist, dann hat er alles richtig gemacht. Dann hat er Geld gespart und alles ist gut. Aber wenn man einen gewissen Risikolevel hat oder ein gewisses Sicherheitsbedürfnis hat, dann kommt man doch früher oder später auf die Idee, einen Profi herbeizurufen, also jemand, der weiß, was er da macht, und auch dann mit Technik, die dafür ausgelegt ist. Das sind Rauchmelder, die anders ansprechen, für andere Gegebenheiten da sind, aber eben, wie gesagt, auch Bewegungsmelder, Lichtschranken, ganz egal, was es ist. Ist manchmal sogar ein Nachteil vom Handling her, dass man eben nicht alles machen kann, wenn es auf Sicherheit basieren sollen. Natürlich kann ich mit einem Lichtschalter eine Alarmanlage an- und ausschalten oder scharf und unscharf schalten. Technisch kein Problem. Ne? Kann man auch mit fast jeder Anlage so machen. Richtig ist es natürlich nicht, sondern ich brauche irgendetwas, sei es ein Schlüssel, sei es ein Transponder, Chipkarte, Fingerabdruck, ganz egal, was es ist. Und da sind dann eben die unterschiedlichen Sicherheitsleveln in dem Ganzen drin. Aber es nutzt nicht ein schöner Schlüsselschalter, wo ich einmal kurz draufhau und das Ding schaltet trotzdem, dann ist die Anlage unscharf und dann hat sie ihren Sinn und Zweck verfehlt. Ja, so ist es einfach.
Was mir jetzt da spontan zu einfällt, was du gesagt hast, die Produkte lassen sich mal weniger, mal besser manipulieren. Zum Beispiel eine ganz klassische Abdecküberwachung für Bewegungsmelder. Das können die günstigen Produkte in der Regel auch nicht. Also die merken nicht, wenn jemand was drüber hängt, ein Pappkarton oder eine Folie oder ähnliches.
Richtig.
Der Melder denkt, es ist alles in Ordnung, kriegt aber nicht mehr mit, was 1 Meter davor passiert. Und gute Melder und professionelle Melder, die haben extra eine Erkennung, um solche, ja, Manipulationsversuche wie das Abdecken eben zu erkennen und melden das dann auch. Auch als Sabotagealarm. Also das
Richtig.
Merkt man dann relativ deutlich und schnell. Ja, das sind zum Beispiel solche Sachen. Oder die Funkverbindung, ne? Das ist ja auch häufig, dass man eben unverschlüsselte Funkgeschichten hat bei den günstigen Systemen, was wir ja in dem Fall hier auch nicht haben.
Ja, genau, man braucht gar nicht so weit aus dem, oder so tief aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir wollen jetzt hier keine Tipps geben, wie man irgendwelche Systeme umgeht. Aber es sind eben die Funkverschlüsselung, aber auch, was fast jeder kennt oder schon mal gehört hat, ist dieses Funkjamming. Das heißt einfach den Funk überlagern, dass einfach Meldungen nicht durchkommen. Ein gutes Alarmsystem erkennt sowas. Ein günstigeres Alarmsystem erkennt sowas in der Regel nicht. Und diese Bauteile, weiß man leider, gibt es eben auch im Internet für ein paar Mark 50 und damit kann ich solche billigen Alarmsysteme eben mehr oder weniger aushebeln. Ne? Und so ist es mit Meldern, mit Abdecküberwachung, aber auch mit IP-Verbindung oder Sicherheiten über irgendwelche Drittserver oder chinesischen Anbieter oder. Also da gibt es ja ein riesen Portfolio an Möglichkeiten. Da sind dann einfach die Unterschiede drin. Ne?
Woran erkennt man denn jetzt ein professionelles System? Also worauf sollte man bei einem Angebot achten? Also wenn man jetzt die Hersteller nicht unbedingt kennt, Satel ist ja ein relativ unbekannter Hersteller für, oder zumindest ist so mein Eindruck, wenn ich bei Kunden bin und er fragt, was setzen Sie denn ein? Dann Satel, ah ja, kenne ich nicht. Dann muss man es immer kurz erklären. Aber es gibt ja so Zertifizierungen. In Deutschland kennt man VDS. Was hat denn Satel für Zertifizierungen, wo man darauf achten sollte?
Genau, ich meine, über eine CE-Zertifizierung braucht man nicht zu reden. Alles das, was elektrisch ist, muss natürlich in Deutschland CE geprüft und zertifiziert sein. In der Sicherheitstechnik haben wir da, das ist die EN 50131, nennt sie das. Das ist ein Katalog, der festlegt, welche Kriterien für gewisse Sicherheits- oder Risikolevel eingehalten werden muss. Da gibt es Grade 1, 2, 3 und 4. Das sind die Sicherheitsstufen. Vom VDS gibt es etwas Ähnliches. VDS ist der Verband der Schadensversicherer oder daher ist der ursprünglich mal entstanden. Das ist eine deutsche ehemalige Normierung. Dort gibt es dann die Klasse A, B und C von den Sicherheitsklassen mit verschiedenen Sicherungsgruppen dann da nochmal drin. Also dort haben wir dann schon mal eine Abstufung, wie gut, wie sicher sind solche Produkte. Wir sind in Europa, also das, was rechtlich erstmal relevant ist, ist die EN 50131 und dort einfach mal platt im privaten Bereich oder auch im gehobenen, einfachen privaten Wohnungsbau oder auch in Büros und solchen Geschichten, da reicht in der Regel Grade 2 aus. Das ist eine Stufe, die einfach sicher ist, dass das umfasst aber sowohl die Planung, was muss ich wo machen, worauf muss ich achten? Es sind Sachen drin wie Akkulaufzeit, wie welche Melder müssen wohin, muss ich zu einem Wachdienst aufschalten, brauche ich Sirenen und sowas. Das sind dicke Kataloge, wo sowas alles drinsteht. Aber was ich als Endkunde machen kann, ist im Prinzip sagen, ist denn die Hardware, die ich dort kaufe, ist die denn schon mal zertifiziert? Und da, wie gesagt, im privaten Bereich wäre Grade 2 schon mal wichtig. Im gehobenen Bereich, also wenn ich jetzt irgendwo im Bereich Museen, Bank, was auch immer gehe, da, wo wirklich ein höheres Risiko da ist, dort ist dann Grade 3 das Typische. Das ist also ein höherer Sicherheitslevel. Dort sind andere Anforderungen an die Verkabelung, an die Handhabung, auch an die Reaktionszeiten und Arten der Melder und solche Geschichten. Aber wie gesagt, das, was ich als Kunde machen kann, ist eigentlich zu gucken, sind diese Produkte, die ich dort einsetze, Grade 2 und oder Grade 3 zertifiziert. Spricht ja auch nichts dagegen, dass ich einen Grade 3 Melder im Privatbereich einsetze, macht es einfach nur besser. Wichtig dabei eben, damit es, was wir schon eingangs gesagt hatten, dass da auch jemand ist, der sich ansonsten auch an die Vorschriften hält. Also ich kann eine sehr gute Anlage irgendwo in ein Haus einbauen, so funktioniert aber schlicht nicht, weil sie falsch geplant ist oder weil bestimmte Sachen nicht beachtet worden sind. Und das ist dann wieder das Wissen, die Schulungen, die Erfahrung auch einfach von einem Errichter, jemand, der sich damit auskennt und befasst mit der Sicherheitstechnik, dass der die Sachen auch vernünftig einrichtet und einbaut. Und das fängt eben schon bei der Planung an. Was kommt wohin? Der Kunde weiß vielleicht nicht, ist es denn jetzt richtig, wenn ich einen Bewegungsmelder in der Ecke hänge und auf das Fenster gucken lasse, oder muss er eben in den Raum reingucken zur Tür oder was auch immer? Was muss ich beachten mit Lichteinfall, mit Heizung, mit was sind die Störfaktoren, die da ein Problem verursachen können? Das gehört aber einfach mit dazu, ob die Anlage in Ordnung ist, ob sie vernünftig funktioniert oder auch, ob sie Störungen, Täuschungsalarme, was auch immer bringt oder schlichtweg nicht funktioniert, weil irgendwelche Sachen nicht beachtet worden sind. Also es ist eben nicht damit getan, Melder einfach irgendwo in den Raum reinzuhängen und jo, er wird schon funktionieren. Ne? Das kann gut gehen, kann aber auch genauso gut in die Hose gehen.
In der Regel wird er funktionieren, nur nicht so wie gewünscht. Ne, Herr Dani, ein Beispiel, das ist schon ein paar Jahre her, aber hat dann der Kunde angerufen, es würde immer zu bestimmten Zeiten die Alarmanlage in letzter Zeit losgehen. Ja, das war immer derselbe Melder. Dann irgendwann bin ich hin, das war, glaube ich, noch vor dem Remote-Zugang, bin ich dann hin, habe es ausgelesen. Okay, Bewegungsmelder im Serverraum. Dann haben wir da geguckt. Gucke ich da rum, ja, mal drüber gewischt, wie man es halt macht. Es waren aber keine Spinnenweben davor oder ähnliches. Heizung gab es jetzt auch keine. Und dann habe ich aber Drucker gesehen, die jetzt im Sichtfeld des Bewegungsmelders gestanden haben. Und dann habe ich einfach mal gefragt, werden denn hier automatisch Sachen gedruckt oder gibt es hier irgendwie, ja, wir haben dann da zu der Zeit immer so Rechnungsausdrucke oder einen Rechnungslauf. Ja, dann hat der Drucker eben aufgeheizt und hat dann dadurch auch eine kleine Lüftung gehabt und das hat dann halt eben ausgereicht, um den Bewegungsmelder auszulösen. Es war nur ein Peer-Melder, also ein Passivinfrarot, der jetzt nicht nochmal eine separate Verifizierung durch Mikrowelle hat und dann war das Problem auch schnell gefunden. Aber so, da denkt man dann halt auch nicht immer dran oder zumindest, wenn man es nicht weiß, dass eben auch solche Geräte entsprechend auslösen können, wie du schon gesagt hast. Fenster, Heizung, Klimaanlagen, solche Sachen lösen dann gerne aus. Auch
Klassiker, ja, du hast fertig, ja.
Auch typisch, der Kunde möchte in bestimmten Bereichen keine Melder haben, weil er dann eben das Geld sparen will, weil es jetzt vielleicht im ersten Stock ist oder vielleicht nicht ganz so gut zugänglich. Aber dann ist es auch entsprechend nicht nach Grade 2, 3 gebaut, wenn eben dieser Bereich eine Lücke hat und keine Melder aufweist, dann ja, ist es nicht nach Zertifizierung gebaut. Dann ist es eine Gefahrenmeldeanlage, aber auch keine Einbruchmeldeanlage, ja.
Manche Sachen sind auch einfach, da wird das Marketing suggeriert komische Sachen, sagen wir es mal so. Wenn der Kunde einen Hund, eine Katze, sonst irgendetwas hat, jeder kennt diese Bewegungsmelder mit Haustierausblendung oder diesen Tierimmun oder wie das auch immer dann heißen mag, da sind dann oft solche Angaben drin, blendet Tiere aus bis 20 Kilo, bis 30 Kilo oder sonst irgendetwas. Grundsätzlich erstmal nein. Ne? Er blendet nämlich keine Tiere aus, sondern er blendet einfach den unteren Bereich aus. Und diese 20, 30 Kilo, Zahl variiert da, die beschreibt einfach nur das typische Maß, wie hoch der Hund ist. Also ein 20 Kilo Hund, da wird dann gesagt, ja, der geht ungefähr bis zum Knie. Das heißt, der ganze Bereich wird am Boden bis auf Kniehöhe ausgeblendet. So. Grundsätzlich auch erstmal in Ordnung. Wenn ich mich jetzt im Raum bewege und nicht gerade flach über den Boden robbe, dann erkennt er mich natürlich. Aber eine Katze, die auf den Tisch springt, die auf eine Fensterbank sonst irgendetwas hochspringt, und das machen Katzen nun mal eben, die wird dann trotzdem auslösen, auch wenn die dann nur 5 Kilo wiegt. Ne? Das sind also nicht 20 Kilo, die ausgeblendet werden, sondern richtig wäre zum Beispiel von der Definition her zu sagen, blendet den unteren Bereich bis 40, 50, 60 Zentimeter aus. Ne? Und wenn ich das sicherstellen kann, kann man bei einer Katze zum Beispiel praktisch nie, dann funktionieren solche Melder einfach nicht. Aber jeder kennt sie, jeder weiß es aus der Werbung und es wird doch immer wieder so propagiert, ja, die sind ja tierimmun. Ne? Jeder kleine Vogel, wenn man Wellensittich in dem Haus rumfliegen lässt, wird diesen Melder auslösen, auch wenn der nur ein paar Gramm wiegt. Ne? Da kann da 20 Kilo Haustierausblendung draufstehen, wie es will. Das sind einfach so Sachen im Verständnis, die man einfach wissen muss. Wenn man das nicht weiß, dann wird man da sehr enttäuscht sein oder sagen, die Anlage funktioniert nicht richtig.
Und meines Wissens nach ist das auch der Grund, warum tierimmune wenn man es so nennen will, Melde auch nicht für unter anderem Grade 3 dann zugelassen wird.
Richtig, bei Grade 3 sind sie nicht mehr zulässig, ja.
Weil es dann eben zu viel ausgeblendet wird. Gut. Wo wir noch gerade bei den Zertifizierungen sind, in Deutschland gibt es die VDS. Da ist die Satellanlage jetzt nicht für zertifiziert, was eigentlich auch einer oder ein Teil der Unterschiede zu Telenor, Honeywell, ähnlichen Anlagen sind. Die sind entsprechend zertifiziert, aber dadurch glaube ich auch zu meinen, dass die Integra, also die Zentrale von Satel, auch sehr viel flexibler einsetzbar ist durch ihre Programmierung, durch ihre Gestaltung, eine sehr moderne App hat, worüber wirklich, also die zum einen sehr übersichtlich ist, man sehr viel darüber einstellen kann und auch sehr viel Informationen zu bekommt. Wie siehst du das? Also, oder gibt es noch andere hauptsächliche Punkte, wo die Anlagen sich unterscheiden? Sagen wir Telenor Honeywell zu der Satel.
Also von der Sache her ist es so, ich sagte es ja eben schon, rechtlich bindend ist erstmal in Europa die EN. Es ist noch nicht mal mehr Europa, sondern es sind die sogenannten Senelec-Staaten, also alle die Staaten, die diese Vorschrift ratifiziert haben. Das ist ähnlich wie beim Eurovision Song Contest, da ist auch Australien oder sonst wer mit dabei. Bei der EN ist es nicht anders. Da sind also auch Staaten mit dabei, die in der EU, die nicht in der EU sind. Also alle die dieses Papier zertifiziert haben oder ratifiziert haben, die halten sich daran. Dort ist das auch rechtlich bindend. Also ich kann in Deutschland, da wir uns der EU da unterworfen haben, immer eine EN Grade 2, Grade 3 Anlage einbauen. Ganz egal wo, vom Regierungsabgeordneten über die Kirche, über Krankenhäuser bis Banken, ganz egal. Es ist immer zulässig. Von der Hierarchie her ist es so, es gibt verschiedene Zertifizierungsstellen weltweit. Da kennt man zum Beispiel die ISO-Norm oder die IEC-Normen, die sind weltweit bindend. Dann gibt es eben diese für Europa, diese EU-Norm oder EN, das ist überall in Europa gültig. Die EN darf zum Beispiel der ISO nicht widersprechen. Ne? Wenn die ISO sagt, eine Kabelstärke muss so und so sein. Wenn ich da so und so viel Ampere drüber jage, dann ist das so. Dann kann die EU nicht sagen, machen wir anders, alles Quatsch. Das ist einfach nicht zulässig. Genauso ist es eben dann weiter nach unten auch. Dann gibt es in Deutschland gibt es eben die DIN, die deutsche Industrienorm. Die ist für Deutschland gültig. Die hat in Schweden oder in Italien keinerlei Bewandtnis. Erstmal von der Sache her, von der rechtlichen Sache her. Ne? Ob man sich danach richtet oder nicht, sei dahingestellt, aber es hat erstmal keine rechtliche Bindung. Die DIN darf aber der EN nicht widersprechen. Ja, sie muss immer innerhalb der Regularien von der EN sich bewegen, kann dann eigene Regeln aufstellen, die dürfen aber eben der EN nicht widersprechen. VDS ist mittlerweile nur noch so eine Verbandsnorm, die unterliegt sogar eigentlich noch der DIN. Ja? Und da ist es dann so, die darf auch der EN nicht widersprechen. Sie hat einen beratenden Charakter in der Sicherheitstechnik, sind für die Prüfungen durch und solche Sachen, aber rechtlich bindend ist erstmal die EN. Und das gibt dann so komische Sachen. Also eigentlich die VDS-Normen und die EN-Normen liegen gar nicht so weit auseinander. Das sind manchmal nur Wortformulierungen, die da irgendwo ein bisschen anders sind. Die EN sagt zum Beispiel, wir akzeptieren innenliegende Scharfschalteinrichtung, also ein Bedienteil gehört in das Haus rein. Ich mache erst die Tür auf, schalte dann unscharf und gehe dann weiter. Der VDS sagt oder hat gesagt, wir nehmen nur außenliegende Scharfschalteinrichtung. Ein Bedienteil kommt nach außen vor die Haustür und dann gehe ich in das Haus rein. Das hat dem widersprochen. Also hat man sich bei beiden dann eben geeinigt. Die EN heißt jetzt so, wir fordern innenliegende Scharfschalteinrichtungen, außenliegende Scharfschalteinrichtungen werden akzeptiert. Und der VDS sagt, wir fordern außenliegende Scharfschalteinrichtungen, innenliegende Scharfschalteinrichtungen werden akzeptiert. So, in der Sache können Sie sie oder widersprechen Sie sich nicht, ist eigentlich das Gleiche, macht wie ihr es wollt, beides ist möglich. Ne? Und so gibt es eben ganz viele Sachen. Das sind dann auch bei den Bewegungsmeldern, es gibt die EN-Norm, die sagt dann so, der muss Gehgeschwindigkeiten von bis, muss er erkennen, auf die in die Entfernung, die in die Größe, lalala, diese ganzen Vorgaben. Jetzt kann der VDS sich innerhalb Linien bewegen und kann aber sagen, wir wollen nicht nur von 0,3 Meter bis 3 Meter pro Sekunde, sondern wir sagen von 0,3 Meter bis 5 Meter pro Sekunde. Ja, dann widerspricht es nicht der EN, ja, macht aber irgendwo noch so ein Nützchen obendrauf. Das ist dann auch okay. Ja. Also da von der Sache her ein EN-zertifiziertes Produkt kann VDS-zertifiziert werden. Umgekehrt ein VDS-zertifiziertes Produkt muss sein. Auch EN-tauglich sein oder auch zertifiziert sein. Das ist einfach nur nochmal so ein, ja, ein Zusatzaufkleber, der eine gewisse Wertigkeit darstellen soll. Aber von der Sache her, einfach vom Sicherheitsdenken her, gibt es da eigentlich keinen großen Unterschied, ob ich jetzt eine EN-Grade-3-Anlage nehme oder ob ich eine VDS-10-Anlage nehme. Die meisten oder eigentlich fast alle, die ich kenne, haben sowieso beides. Eine Telenotanlage, eine Honeywell, ganz egal, wie sie alle heißen, haben VDS und die EN-Zertifizierung. Geht ja gar nicht anders. Ne? Sonst bekennt ja kein VDS. Ja. Der Nachteil, den ich in der VDS-Installation sehe, ist, dass die systemtreu bleiben müssen, um ein VDS-Zertifikat schlussendlich zu bekommen. Also wenn ich eine Telenotanlage baue, dann wird vorgegeben, ich darf die und die und die und die Komponenten miteinander mischen. Also schreibt es dann der Hersteller vor. Bei Satel ist es anders. Ich sagte ja auch eingangs da schon, die sind ziemlich systemoffen. Da kann ich also zum Beispiel sagen, ich nehme die Anlage XY an und hänge aber ein Z-Wählgerät dran. Die beide zertifiziert, aber sie funktionieren ja auch miteinander. Warum soll ich das nicht miteinander kombinieren? Ich muss nicht zwingend einen Telenotmelder nehmen an einer Telenotanlage. Ich kann genauso gut einen Optex-Melder, einen Satel-Melder oder sonst irgendetwas nehmen. Ja, und da ist eben Satel durch seine Offenheit, aber eben auch durch die Qualitätsstandards einfach für mein Dafürhalten die beste Wahl für ein Sicherheitssystem, A, mit einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis und B, von der Projektierung her, was ich damit alles machen kann und was dort möglich ist und dazu noch den Standards, eben den hohen Standards entspricht. Ja, das ist da.
Viele Versicherungen und auch ja, Ingenieurbüros und so weiter, wenn die Ausschreibungen machen, dann steht immer erstmal VDS drinne. Aber wenn man dann wirklich auch mal nachfragt und sagt, hier braucht ihr denn wirklich VDS oder reicht es, wenn wir eine Grade 3 haben, beziehungsweise angelehnt an VDS, dass es quasi nach den Standards gebaut ist, mit anderen Komponenten und auch dann nicht zwingend zertifiziert. Und also wenn es jetzt nicht gerade eine Bank ist oder ein Tresor, Juwelier oder wie auch immer, Waffenhändler, dann ist zu 95% die Antwort, ja, das reicht auch. Aber es steht dann immer erstmal VDS drin, aber es geht dann auch...
Eine öffentliche Ausschreibung ist überhaupt nicht mehr zulässig, nur nach VDS. Man kann reinschreiben VDS oder gleichwertig und EN ist gleichwertig. Eine Ausschreibung von der öffentlichen Hand, also alles das, was kommunal, Bundesbezirks, sonst irgendetwas ist, also diese ganzen Geschichten, die dürfen gar nicht mehr nach VDS ausschreiben, sondern dort muss zwingend und ausschließlich EN ausgeschrieben werden. Alles andere ist nicht mehr zulässig. Bei den Versicherern ist es so, ja, es ist historisch gewachsen. Wie gesagt, VDS, Verband der Sachversicherer, die haben das alle mal irgendwann so gelernt, das wurde auch mal so weiterbehalten. Selbst bei denen, wenn man dort ein bisschen tiefer reingeht, selbst bei denen in dem Handbuch, da ist nichts mehr mit VDS. Da steht nur noch drin nach EN 5031 oder alternativ. Ja, also man auch, wie gesagt, eine Ausschreibung oder ein Angebot oder sonst irgendwas, das muss immer EN-konform sein oder nach EN ausgeschrieben werden. Wenn dort jemand reinschreibt oder wenn das Kundenwunsch ist nach VDS, dann ist das eben so, aber weder eine Versicherung noch eine Behörde. Und da ist es egal, ob Bank, Tresor, Waffenkammer, Bundeswehrliegenschaft, vollkommen egal. Alles ist nach EN zulässig und haben wir auch schon alles entsprechend projektiert und durchgeführt. Also ja, es funktioniert einfach.
Sehr gut. Dann haben wir auch gelernt, VDS muss nicht mehr zwingend sein. Hast du zum Abschluss noch irgendwie ein Beispiel von deinen Kunden, ohne da jetzt einen Namen zu nennen oder was, wo, ja, wie formuliert es, wo einfach eine Integra oder ein Satel das Ausschlaggebende für das Projekt dann war, weil es irgendwie eine Funktion hatte, was jetzt sonst nicht irgendwie mit einer anderen Anlage gewährleistet werden konnte?
Also prinzipiell ist es oft eine Preis-Leistungs-Geschichte einfach, weil dort, ja, da ist einfach ein vernünftiger Wert da. Und dann sind es aber eben auch oft Kleinigkeiten, die dann den Ausschlag geben. Das fängt an, wir hatten mal so eine alte Ritterburg, da drin war so ein kleines Museum und so weiter. Und jetzt weiß jeder alte Burgen, die haben Wände teils 1,5 Meter, Denkmalschutz und so weiter und so fort. Da ist halt eben nichts mit Kabel ziehen oder mal eben ein paar Durchbrüche machen. Und da muss ich dann auch mal eine Lanze brechen für den Funk, den wir da haben. Der ist schon erstaunlich gut, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also damit konnten wir dann tatsächlich gegen andere Bewerber, es wurde dann eben ausprobiert, was kommt denn da durch diese dicken Mauern durch und so weiter. Und das hat dann der Satelfunk, also der ABAX 2-Funk, ja, dann tatsächlich mit Bravour gemeistert. Und sowas gibt dann natürlich den Ausschlag. Und dann gibt es eben keinen anderen, der das, oder es gab da keinen anderen, der das irgendwie auch nur im Ansatz so lösen konnte. Und ja, manchmal ist es die IP-Geschichte, ich kann dort anbinden, die IP-Schnittstelle ist komplett offen und frei. Wird ja jeder Sicherheitstechniker erstmal sagen, ach du liebes bisschen, offene IP, offen dokumentierte IP-Schnittstelle, das kann ja nur in die Hose gehen. Na, jeder macht da ein Mordsgeheimnis draus und bloß nichts nach außen und noch weniger nach innen und solche Geschichten. Und Satel sagt, nein, wir haben hier ein Protokoll, wir haben hier Mechanismen mit drin. Das legen wir auch alles offen. Es kann jeder, wie er möchte, seine eigene App programmieren. Es kann jeder ein übergeordnetes Management-System anbinden. Klar, entsprechende Programmierkenntnisse vorausgesetzt, aber diese Schnittstelle ist komplett ausdokumentiert und jeder kann die nutzen, wenn er das möchte. Und das ist für mich auch wieder eher ein Sicherheitsmerkmal, dass wir sagen, hier, wir legen alle Karten offen, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Wenn ihr euch nicht ganz blöd anstellt beim Programmieren, ist die Sache auch sicher. Ja, und das gibt eben auch oft einen Ausschlag irgendwo bei größeren Objekten, sei es von ja, Flughäfen, Liegenschaften im Industriebereich, weil noch irgendwo Visualisierungen laufen, weil irgendwo dies und das und jenes noch kontrolliert werden soll. Das sind dann einfach so, ja, eigentlich sind es keine Kleinigkeiten, aber für uns sind es schon, ja, können wir, fertig, funktioniert. Ne? Sowas gibt oft den Ausschlag.
Weil du auch gesagt hast, jetzt Preis-Leistung, muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass die Anlagen, die vor, wie gesagt, ich habe 2014 angefangen, die wir eingebaut haben, ich wüsste nicht, dass eine Zentrale mittlerweile mal kaputt gegangen ist von denen, die wir eingebaut haben. Es gab mal eine Serie, das hat man aber relativ schnell gemerkt, die haben eingebaut, dann haben die irgendwelche Probleme gehabt. Das ist mal bei 2, 3 Anlagen am Stück vorgekommen. Gut, kommt mal vor, war eine Produktionsfehler. Aber trotzdem sind die Anlagen immer noch in Betrieb und die bekommen auch noch Updates und die können auch nach wie vor mit den aktuellen Produkten erweitert werden. Also es gab kein Produktwechsel zwischendrin, sodass man sagt, es muss jetzt einmal alles ausgetauscht werden. Es ist nach wie vor alles kompatibel, es funktioniert alles mit allem und es fehlt ja mal ein Update. Okay, dann kommt ein Update drauf und schon geht's weiter. Gerade bei den Funkkomponenten, wo jetzt immer neue dazukommen. Ja, das sind dann so Smart Home Spielereien, möchte ich es mal nennen, eine Funksteckdose oder
ja.
Wassermelder und so weiter und so fort. Aber kann bei den alten Anlagen einfach mit dazugenommen werden. Und ich habe jetzt auch bei mir hier, als ich renoviert habe, komplett alles mein Smart Home, nenne ich es, mit Satel gebaut. Ich habe überall Kabel hingezogen, an die OLEDen, an die Lichter, an die Lichtschalter, an die Fußbodenheizung, alles. Und das steuere ich lokal über die Alarmanlage automatisiert, einfach hier in der App. So, und habe noch die Möglichkeit, um die IP-Schnittstelle auch noch abzufrühstücken, das in Home Assistant mit einzubinden. und kann darüber dann auch über die IP-Schnittstelle das nutzen.
Ja, das stimmt. Ich blende sowas oft aus, weil man es einfach, man nimmt es fast als selbstverständlich hin, weil man es immer so kennt. Selbst die Anlagen, die vor 20 Jahren oder sowas gebaut wird, die Integra gibt es ja schon so lange. Eine 20 Jahre alte Integra, wenn ich dort das aktuelle Firmware-Update draufspiele, dann hat die gleichen Funktionen, alles so wie eine, die ich jetzt gerade aus dem Schächtelchen nehme. Ja, also das ist schon erstaunlich, ja, dass sich das so lange hält und auch damals schon so vorausschauend geplant worden ist, dass es einfach möglich ist. Ja, das ist eben diese offene Architektur, in die ich dann wieder alles Mögliche mit einbinden kann. Das ist schon, ja, ist eine prima Sache. Ja.
Touch-Bedienteile, ne? Also die gab es da zu der Zeit noch nicht. Und jetzt, wenn der Kunde, weil auch einfach Visualisierungen damit möglich sind, also ich kann einen Lageplan entsprechend hinterlegen, kann dann in die einzelnen Positionen meine Melder reinmalen oder reinsetzen und sehe dann, ist das Fenster auf, ist das Fenster zu, ist der Bereich scharf, Alarm und so weiter und so fort, ist ein Tor auf. Und das funktioniert halt auch bei den Anlagen, die 10, 15 Jahre und älter sind. Das ist halt wirklich.
Und die Flexibilität. Also ich kann dort ja auch da, jetzt wird wahrscheinlich der zum ersten Mal so eine Anlage programmiert, gerade bei einer Integra jetzt, das wird einen erstmal fast erschlagen, was die alles für Möglichkeiten hat. Aber wenn man sich dort mal ein bisschen eingedacht hat oder jemand, der als Techniker, als mit einem gewissen technischen Verständnis an das Ganze drangeht, der wird das spätestens mit der dritten Anlage lieben, dass er eben nicht nur eine Bewegungsmelderlinie, eine Magnetkontaktlinie, von mir aus noch eine Ausgangslinie machen kann, sondern ich habe hier die Möglichkeit, AND-OR, NAND-NOR, XOR, was auch immer, Verknüpfungen von jeder Linie zu jedem Ausgang mit allem zu machen, wenn der Kunde möchte, dass morgens um 7, aber nur dann, wenn es hell ist und es muss Montag sein und mindestens 3 Leute im Haus sind, dann fahr bitte die Rollläden hoch, dann kann man es damit machen. Also die Anlage ist wirklich so flexibel, dass ich dort alles programmieren kann. Ich erinnere mich dann, wir haben einen Kunden, der hatte die gekauft und dann sage ich, was macht ihr eigentlich damit, weil er nie komplett dazu gekauft hat. Also der hat nie Bewegungsmelder oder sonst irgendwas. Sag ich, was machen Sie damit? Ja, sagt er, ich mache Golfplatzbewässerungsanlagen. Also bitte? Ja, und er sagt, wenn ich eine Golfplatzbewässerungsanlage als Steuerung, als Platine kaufe, ja, dann habe ich das mehr als 10-fach in Kosten gegenüber einer Integra, 256 waren das da eben, habe ich mehr als 10-fach an Kosten und ich mache das hier genauso. Ja. Ich kann hier genauso meine Verknüpfungen, meine Timer, meine die Sprinkler, die alles Mögliche dort anbinden und verwalten für ein Appel und ein Ei. Und der hat immer wieder seine Aufträge gehabt, einfach, er war mit Abstand der billigste. Ne? Das hat überhaupt nichts mit Arbeitstechnik zu tun. Die Steuerungstechnik ist ja von der Sache her nichts großartig anderes. Ne? Was sie damit machen, soll mir egal sein. Ne? Aber ja, das zeigt einfach, wie flexibel sowas ist. Ne?
Ja, es ist schon Wahnsinn. Und es kommen ja immer neue Funktionen dazu. Das will ich noch kurz erzählen. Dann höre ich auf mit der Schwärmerei, weil sie ins Bild hier stundenlang. Was jetzt im letzten Jahr, glaube ich, dazugekommen ist, sind sogenannte IP-Linien. Das heißt, ich kann jetzt eine IP-Kamera beispielsweise, kann ich jetzt über das Netzwerk ohne ein zusätzliches Kabel legen, einen Befehl an die Integra senden und das ist dann wie eine Eingangslinie. Das heißt also wie ein Kontakt, der irgendwo am Fenster sitzt beispielsweise. Und so kann ich einfach eine Kamera, die irgendwo auf dem Gelände sitzt, plötzlich in die Alarmanlage integrieren. Inwieweit das jetzt dann Sinn macht, es muss natürlich eine Videoanalyse drauf sein und so weiter. Aber ich habe das bei mir so, ich habe mir draußen einen Bewegungsmelder gespart, weil eine Kamera hängt. Und die Kamera schickt jetzt einen Befehl an die Integra. Wenn es draußen dunkel ist, durch einen Dämmerungssensor, weiß die, jetzt muss ich das Licht am Hauseingang einschalten. So. Bupp, alles über ein Gerät und über ein Kabel gemacht.
Richtig, das kommt dann da eben viel auf die Wahl der Kamera. Es sind ja in erster Linie Kameras, der String, der da geschickt wird, den kann ich ja mehr oder weniger frei definieren. Es kann auch irgendein anderes Gerät sein. Aber typischerweise sind es eben Kameras, die kennt vielleicht auch der ein oder andere, die sind häufig heute mit KI versehen in irgendeiner Form. Dort kann ich Sachen definieren wie Grenzzaun ziehen, so eine Stolperdrahtfunktion nennen wir das, wo jemand dann eben über einen bestimmten Bereich oder in einen bestimmten Bereich reingeht. Dann wird eine Meldung geschickt und die Integra kann die dann eben auswerten. Oder ich kann eine Gesichtserkennung damit fahren, also dass nur die und die Leute sich dann auch die Tür öffnet. Ich kann natürlich das Ganze zeitabhängig machen und so weiter. Ich kann es aber auch, es gibt Kameras zur Branderkennung, wenn irgendwo was anfängt zu schwelen. Und das ist zum Beispiel was, wo solche, ja, nicht Schrottplätze, so diese Müllanlagen, Müllsortieranlagen und so weiter. Ja, wenn da irgendwo was ist, die setzen das oft ein, dass die irgendwo einfach flächig überwachen, wenn es irgendwo anfängt zu kokeln, dass die früh genug Bescheid bekommen. Ne? Natürlich gibt es Spezialmelder im Industriebereich, die auch solche Sachen erkennen, aber es gibt eben auch Kameras, die sowas machen und warum nicht? Ne?
Machen wir tatsächlich auch für die ein oder andere Stadt, wo wir die Wertstoffhöfe dann eben auch mit Brandüberwachung, mit Thermalkameras und so weiter dann definiert haben, ja. Ja, mit Aufschaltung und so weiter. Ja, das ist schon.
Das ist eine recht neue Funktion und die ist jetzt mal gerade 1,5 Jahre sowas über den Daumen, ist die mit drin. Aber auch da, selbst die älteste Anlage kann es immer noch.
Ja. Ja, und selbst wenn ich dann eben jetzt keine Videoaufschaltung habe, so weil vielleicht die Leitstelle, mit der ich zusammenarbeiten will, jetzt nicht dieses Videoprodukt aufschalten kann oder nicht will, gibt es ja auch noch Leitstellen, dann hänge ich es einfach mit auf die Alarmanlage drauf, in dem Fall dann die Satel, und kriege dann da meinen Kontakt, entweder über IP oder wenn es doch noch Möglichkeiten von Kabel liegt, aber dann über ein Kabel und kann das dann trotzdem aufschalten und die Feuerwehr informieren, wenn da was passiert. So. Und das... Ja.
Aber auch im Privatbereich, dass ich einfach die Kamera mit in die App mit einbinde.
Ja.
Und das ist eben was, selbst am Bedienteil kann ich ja beim TSI, also bei dem Touch-Bedienteil, dort kann ich ja auch die Kameras mit einblenden. Und dann fangen auch dieses Zusammenwachsen von Komfort und Sicherheit gehört dann zusammen. Also ich sitze im Wohnzimmer, mein Bewegungsmelder hinten im Garten geht an und ich bekomme sofort ein Bild oder ich kann sofort auf die Kamera drauf zugreifen, kann sehen, läuft da jetzt jemand rum oder ist da nur ein Reh unterwegs oder sonst irgendwas, was mir da durch den Garten läuft? Ne? Das gibt schon eine gewisse Sicherheit. Und das ist was, was die Kunden auch eigentlich so haben möchten. Ne? Wenn die Garagenwegbeleuchtung angeht, jemand kommt da den Hof hoch, dann habe ich das schon auf dem Handy drauf, bevor der an meiner Haustür klingelt oder so. Ne? Das ist schon, das sind die Sachen, die auch heute die Kunden erwarten. Ne? Nicht einfach nur eine Alarmanlage, wenn ich weg bin, dass da nicht eingebrochen wird, sondern solche Sachen miteinander zu verknüpfen. Ich drücke irgendwo auf einen Knopf, sage, ich bin jetzt, ich verlasse jetzt das Haus, ich gehe arbeiten. Dann wird automatisch die Heizung gedrosselt, es wird der Gehweg beleuchtet, weil es noch morgen die Uhrzeit ist, dann ist es eben noch dunkel, dann lasse ich mir das eben beleuchten. Das Garagentor geht schon mal auf und fährt automatisch auch zu, wenn ich die Garage verlassen habe und solche Geschichten, diese Logiken, die da drin sind, sollte der Kunde eigentlich gar nicht, es soll ihm einfach das Ganze angenehm machen. Und das ist dann eben wieder Sache von einem Errichter, sich da reinzudenken, was braucht der Kunde, was will der Kunde und wie mache ich ihm das möglichst angenehm, ohne zu stören. Also das ist es ja eigentlich. Ne? Es soll Sicherheit geben, aber ohne zu behindern. Ne? Eine Anlage, die umständlich zu bedienen ist oder wo ich erst da bestimmte Sachen beachten muss und, die wird einfach nicht bedient. Es muss einfach in den normalen Tagesablauf mit reingehören und da muss man es eben schnell, einfach, sicher machen, fertig.
Ja.
Für den Kunden, ne? Die Sicherheit und die Logik dahinter, das ist Sache von der Planung und von der Errichtung. Ja,
und das ist ja auch was auf jeden Fall viel Spaß macht. Ihr habt auch einen YouTube-Kanal, da kann man sich solche Sachen ja auch mit dir übrigens angucken, was denn für Funktionen sind. Da sind auch ein paar Tutorials zwar, aber ihr habt ja auch Beispielvideos mit drauf, wie sowas funktionieren kann und wie sowas grundsätzlich aussehen kann. Ich verlinke den Channel auf jeden Fall mal in den Shownotes. Dann kann man sich das gerne angucken. Deine Kontaktdaten schreibe ich da natürlich auch gerne rein, sofern du sie freigibst. Und dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht, da doch nochmal ein bisschen in die Funktionen reinzugehen. Da rede ich nämlich immer sehr gerne drüber. Man kriegt auf immer so neue Ideen dann plötzlich, so was man entweder schon gemacht hat oder wo man gern mal ran würde. Aber das macht immer sehr viel Spaß. Also, Timo, vielen Dank. Und
ich bedanke mich für die Einladung. Ja. Ja, hat Spaß gemacht. Und es war Premiere, muss man dazu sagen. Es ist mein erster Podcast.
Ja, aber man merkt, dass du schon Kamera- bzw. Online-Erfahrungen oder Tutorial-Erfahrungen hast mit deinen ganzen Schulungen, die du dann auch gibst und so weiter. Also hast du sehr gut gemacht.
Dankeschön.
Vielen Dank und eine schöne Woche.
Bis demnächst mal. Danke. Tschüss.